Moin Moin, Mahlzeit.
Guten Morgen.
Na, wie ist es?
Ja, soweit so gut. Und du konntest deinen wöchentlichen Hit heute nicht singen, weil es ist Sommer.
Endlich,
jedenfalls
ja.
Bis Samstag. Ich habe gesehen, danach geht's schon wieder runter. Die ganze Woche irgendwie 19 Grad und Regen. Aber vielleicht ändert sich's ja noch. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Pass auf, das ist ja total okay, wenn das nächste Woche nochmal passiert. Und danach hätte ich ganz gern mal ein paar Wochen Sonne am Stück.
Ja. Ne?
Wenn dann die Sommerferien anfangen,
ja,
dann fände ich's okay. Aber du weißt ja, ich stehe ja auf so ein Wetter wie jetzt die letzten Tage. Ich mag's total. Genau, ja.
Auf jeden Fall. Ich habe gestern bei uns im Garten auch die Pool-Saison, also unser überdimensioniertes Planschbecken. Die Kinder waren die Woche schon vorher drin, aber ich habe mich tatsächlich gestern dann endlich mal abgekühlt mittags und mal kurz an die Leine geschnallt, die ich da habe, damit ich da auf der Stelle ein bisschen rumpaddeln kann.
Ja, großartig. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, Charlotte hat gestern oder vorgestern auch die Pool-Saison bei Oma und Opa im Garten eröffnet. Also Planschbecken halt, ne? Aber
ja.
Planschbecken im Schatten und ab
sehr
dafür.
Cool.
Ja, genau. Ja, cool. Voll gut.
Ja, war viel los. Ne? Wir haben irgendwie überhaupt nicht gequatscht.
Ja.
Aber wie war's in London? Wie war's bei den Foo Fighters? Ich habe ja ein, zwei Bilder gesehen. Das sah jetzt nicht so schlecht aus. Also es sind auch ein paar Engländer trotz parallelem Fußballspiel ins Stadion gekommen bei euch. Ne?
So ein paar war da. Ich war irgendwas zwischen 50.000 und 60.000 Wald ausverkauft. Beide Nächte in London. Und ich versuch's kurz und knapp. Es war jede Anstrengung, jede Mühe wert. Und es ist immer noch so, dass das eine, also jetzt im Fall von Dave Grohl und die Musik, dass ich merke das halt jedes Mal, wenn ich die Songs höre, katapultiert mich das einfach zurück in meine Teenager-Jahre unter anderem. Und es ist einfach, Dave Grohl ist einfach ein unglaublich krasser Typ, dass ich also ich bilde mir ein zu wissen, wie das mit Musik funktioniert und so, ne? Aber es ist mir unbegreiflich, wie du das, was der da macht, über so einen langen Zeitraum, also die Foo Fighters gehen jetzt ins 30. Jahr und davor hat er ja auch schon was gemacht.
Ja.
Und es ist mir unbegreiflich, wie du dahin kommst, auf die Bühne gehst, das Publikum anfängst anzupeitschen, ja, an den Start zu bringen und dann einfach das abziehst nach all dieser Zeit und das, als wären die letzten 30 Jahre einfach nicht gewesen. Ne? Also wir reden hier über ein Konzert, was 3 Stunden 15 Relentless war.
3 Stunden 15, ja.
Und zufällig so bei der 3-Stunden-Marke kam der, oder kurz vor der 3-Stunden-Marke kam der letzte Song von der Zugabe, das war Best of You. Für jede Männerstimme der letzte, also das ist wirklich der absolute Tod. Also normalerweise ist, wenn du da nicht irgendwie genetisch gesegnet bist, ist danach ist Feierabend einfach so, ne? Und wie du dir das noch rausschraubst nach quasi 3 Stunden Vollgasveranstaltung, das ist mir, verstehe ich nicht. Und ich sag mal, das Konzert ging halt so los mit dem üblichen Gitarrengewitter, Drums. Ja, das ist ganz Gedöns halt. Ne?
Ja.
Und dann hat er noch so ein kleines Versprechen abgegeben, so tonight I'll gonna kick your effing A. Und das hat er eingelöst. Es war echt, es war der Wahnsinn. Es war so, was ist, also ich habe ja nun wirklich schon viele Konzerte gesehen, ne, in meinem Leben. Aber ich muss sagen, so in Sachen Stadionkonzert, Stadion-Rock-Konzert, das ist einfach der Benchmark. Also auch musikalisch der Benchmark, da kommen wir ja dann im Laufe der Folge auch nochmal ein bisschen zu, wird es ein paar Referenzen geben. Aber nach wie vor mad respect, weil irgendwie der Dude ist ja mittlerweile, ist ja vor ein paar Tagen 55 geworden. Das ist, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und das inspiriert mich sehr, weil finanzielle Aspekte können da keine Rolle spielen. So, und das ist, scheint ein energetisches Ding zu sein und das dann so, ja, das so zu machen, ist der Wahnsinn. Und das war ganz krass. Und wir haben ein erstes Mal der Bandgeschichte miterlebt. Also es war im Konzert so, dass sie Foo Fighters das erste Mal Pyrotechnik gezündet haben. Sowas machen die ja nicht. Ne? Die machen ja nur so echte Rockmusik und so. Und es war, du musst dir vorstellen, du hast irgendwie 3 Stunden absolut gefühlte Glückseligkeit und ein Kracher irgendwie nach dem nächsten, ja. Und du weißt gar nicht mehr, das ist so wie ein Jack Russell, du fühlst dich wie ein Jack Russell Terrier im Bällebad, so. Und dann kommt der letzte Song und das ist natürlich Everlong, so, ja. Und dann kommt hinten raus dieses ewig lange Crescendo, ne, also wirklich ewiger Build-up und dann auf den vorgezogenen 1 auf einmal explodiert das ganze Stadion. Das ist das Bild, ich glaube, das Bild habe ich dir geschickt irgendwie.
Ja.
Das habe ich noch nie gemacht und deswegen war es natürlich auch ein totaler Schocker.
Die Arena geil.
Da noch angezündet. Und die vorletzte Zugabe hat der Sohn von Taylor Hawkins gespielt und auch richtig geflext am Drumkit. Das war,
ja, krass.
Da gab es eine schöne Referenz. Die Tochter von Dave Grohl hat ein Stück mit ihm zusammengesungen. Das war der Wahnsinn. War wirklich toll, jede Sekunde wert. Ich glaube, Paul weint immer noch vor Freude. Ein Schüler von mir war ja mit dabei.
Ja.
Das, ja, wow. Das.
Du bist mit Anni dann noch da geblieben, oder?
Genau, wir waren am Tag in London, haben einfach noch ein bisschen gechillt an der Themse und sind ein bisschen spazieren gegangen. Es war total toll. Hatten ein tolles Wetter.
Tee mit der Queen getrunken. Ah, nee, geht ja nicht mehr. Egal.
Ja, genau. Nee, mit Charles. genau, aber es war beeindruckend und es war toll und ja, erzähle ich immer noch total von. Und ja, reicht.
Gut. Ja, sonst hätten wir eine Einzelfolge. Ja, du kannst widersprechen, das ist gut. Ja.
Weiß ich nicht, ob das gut ist. Bevor wir ins Thema gehen, möchte ich noch möchte ich ein Feedback vorlesen. Ralle schreibt, nein.
Ralle wieder.
Das neue Mikro ist jeden Patreon-Cent wert. Also, liebe Patreons, also wir brauchen mal ein paar mehr Schlagzeug-Patreons natürlich, aber der Andi, ne, der braucht ein bisschen Hilfe, damit er jetzt auch ein cooles Mikro kriegt.
Okay.
Ich dachte mir, das kann man mal einmal so sagen. Und dann ist was ganz Verrücktes noch passiert. Ich habe ja schon gesagt, letzte Woche war jeder Tag so gefühlt 3 Jahre Lebenserfahrung. Auf unsere letzte Podcast-Folge hat sich die Karin gemeldet. Das ist die Leiterin des Jugendzentrums, die mich so damals total...
Nein.
Ja.
Das heißt, irgendjemand aus Dortmund, der Schlagzeug spielt und die kennt, hat ihr das gesteckt? Hör mal diese Folge, da kommst du drin vor.
Ja.
Ja, wie krass ist das denn?
Ja. Sie hat sich bei mir per E-Mail gemeldet und wir machen, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, weil jetzt die nächste Woche ist noch ultra busy, lade ich sie sehr, sehr gerne mal auf 5 Kaffee und Döner ein. Ja.
Das, ja, krass. Ja. Ich glaube, wenn du so in diesem Sozialbereich arbeitest und ich kenne das ja hier auch und dass du da manchmal schlaflose Nächte hast und dann trotzdem dieses, du kannst nicht alle retten, halt manchmal irgendwie mit dir rumschleppst, so, ne? Ja. Und wenn du dann so Erfolgsstories, sag ich mal, auch irgendwie mitbekommst und auch diese Wertschätzung noch lange Zeit später, wird die sich wahrscheinlich auch ziemlich gefreut haben, könnte ich vermuten.
War wirklich eine herzzerreißende E-Mail. So viel. Ja,
schön. Total cool.
So viel kann ich mal vorweggeben. Ich muss mich auch nochmal beim Paul bedanken, der ja mit war beim Foo Fighters Konzert, einer meiner Schüler, der Leute, für diejenigen, die hier meinen YouTube-Kanal konsumieren, da kommt demnächst was Krasses. Mit Paul habe ich ja letztes Jahr auch schon 2 Konzerte besucht, unter anderem beim Chili Peppers Konzert hat Paul uns ja gerettet, weil die nur, wie war das da? Genau, da konntest du nirgendwo mit EC bezahlen, sondern nur bar. Das wurde aber nicht vorher bekannt gegeben und der Geldautomat war einfach außer Betrieb. Und Paul hat aber glücklicherweise Bargeld mit. Und jetzt konnten wir uns in London revanchieren, weil Paul der letzte Mensch ist, der mit Bargeld bezahlt. Du aber außerhalb von Deutschland nirgendwo mehr mit Bargeld bezahlen kannst.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch das große Thema bei der AM gerade, dass alle anderen Fans aus den anderen Ländern sagen, Bargeld gibt's hier noch? Krass. So, ne? Und habe ich nicht. Was machen wir jetzt?
Genau, und wir konnten uns bei Paul dann revanchieren mit der Kreditkarte im Sinne von wir konnten ihn auch mal retten. Das war natürlich absolut hilarious. Es war wirklich, wirklich der Wahnsinn. Also Grüße gehen raus an Paul. Und was ich noch sagen wollte, da kommt demnächst was auf YouTube. Ich habe ja gerade so eine End of the School Year Recording Aktion und Paul hat auch was aufgenommen. Und ich sag mal, für diejenigen, die letztes Jahr beim Drummer Summer waren, die Aufnahme, die der Paul hier hingelegt hat, die war ähnlich historisch. Puh, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 was aus dem geworden ist in den letzten 2, 3 Jahren vor allem. Unfassbar. Kommt auf dem YouTube-Kanal ein Drumcover.
Sehr gut.
Lohnt sich zu hören. So.
Ja, So, jetzt wussten wir natürlich, dass du einigermaßen angezündet sein wirst von diesem Konzert und haben gesagt, na gut, dann machen wir halt eine Session Legends Folge, wo Josh Fries natürlich im Mittelpunkt stehen muss. Und ich habe dann verzweifelt überlegt, wen ich da als Pendant nehme quasi auf dem Bass und habe dann gegoogelt, mit wem hat er denn oft aufgenommen und gespielt und so. Und da gibt's halt einige, da kommen natürlich die üblichen Verdächtigen wie Pino Palladino, den wir schon hatten und so. Also quasi alle Großen, die schon lange im Geschäft sind, sage ich mal. Und dann entschieden habe ich mich aber für Chris Chaney, weil da ist halt auch noch so eine Dreiecksbeziehung. Also Taylor Hawkins wird wahrscheinlich auf deiner Seite auch nochmal fallen, der Name jetzt dann im Zusammenhang mit Josh Fries auch, ne, und dass er jetzt quasi den Job da bei den Foo Fighters übernommen hat. Genau, und da ist Chris Chaney auf jeden Fall ein cooler Fixpunkt dann quasi für eine Dreiecksbeziehung.
Auf jeden
Fall. Genau, und für alle, die jetzt denken, habe ich noch nie gehört. bei mir, also gehört hatte ich schon, aber ich hatte echt nicht auf dem Schirm, was das für ein geiler Typ ist und was der alles schon gemacht hat. Und Kurzfassung vorab, das ist der Typ, den ihr jetzt mit AC/DC auf der Bühne seht am Bass gerade. Genau.
Genau. Ich hatte dir, glaube ich, sogar Chris Chaney vorgeschlagen.
Kann sein, ja.
Weil ich von, wie heißt der Typ nochmal, der Bassdude aus England.
Scott Space Lessons.
Genau. Die hatten vor ein paar Wochen so ein Video, so nach dem Motto, eigentlich der Session-Dude, der total unterm Radar fliegt.
Ja.
Und das Gleiche habe ich ja hier als Stichpunkt bis zu einem gewissen Punkt zu Josh Fries auch aufgeschrieben, dass der lange in der Drummer-Szene so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Also gar nicht so diesen krassen Ultra-Fame hatte und dasselbe auch mal in einem Interview gesagt hat, dass er, und das Interview ist so ein Corona-Interview, also 2020 gewesen, und er hat gesagt, also so außerhalb von dem Drum-Nerd-Kit bei mir in der Straße kennt mich eigentlich niemand. Ich spiele halt einfach nur für und mit sehr, sehr bekannten Leuten. So, ja.
Ja.
Und das hat sich natürlich jetzt durch den Gig, den er ja im letzten Jahr dann sozusagen angenommen hat, doch in der Wahrnehmung jetzt geändert, wobei das muss man natürlich relativieren. Wir sprechen dann im Fall von Josh Fries über den most recorded Drummer der letzten 20, 25 Jahre. So, also ja, genau, aber da gehen wir jetzt gleich ein bisschen ins Thema rein. Willst du mal einen Anfang machen bei Chris Chaney?
Ja, kann ich machen. Also Chris Chaney, ich glaube, der hat auch Musik irgendwie studiert oder so, aber war, glaube ich, eher so auf dem Jazz-Trip so ein bisschen. Und dann habe ich eine schöne Story irgendwo gefunden, wo ich nicht so sagen kann, wie viel Wahrheit dabei ist. Auf jeden Fall, dass Alanis Morissette ihn mehr oder weniger aus Versehen angerufen hat, ob er nicht da Bass spielen will. Und dann hat Taylor Hawkins, der auch mit dabei war, hat ihm dann quasi die Rock-Attitude beigebracht, worum es eigentlich bei Rockmusik geht, und ihm auch ein paar Scheiben gegeben. Hier hört dir mal die Mucke an, Soundgarden, Jane's Addiction, die ersten Alben und so, bei denen der ja nachher gespielt hat, der Chris Chaney auch tatsächlich lustigerweise. Und Taylor Hawkins hat ihn da quasi am Anfang unter die Fittiche genommen. Und das war halt ganz, ganz, ganz am Anfang, also noch vor irgendwelchen Erfolgen von Alanis Morissette. Das heißt, die beiden haben quasi mit Alanis Morissette zusammen sich ins Business gearbeitet, sind mit einem Van die USA hoch und runter. Und selbst als dann, wie hieß die erste Platte, Jagged Little Pill oder so von Alanis Morissette, die da rauskam, also hier meine Jugend, ne? Weiß ich noch, war auf jeden Fall, lief halt überall, liefen die Sachen. Da haben die dann so die großen Fernsehsachen in den USA gespielt mit Letterman und sowas und sind immer noch mit dem Van, der so mit Gaffertape zusammengehalten wurde, quasi auf den Parkplatz gefahren. So, ne? Und genau, also die haben sich zusammen von ganz unten hochgearbeitet. Und wir haben irgendwie gerade im Vorgespräch, oder nee, du hast es gerade gesagt hier, dass Dave Grohl und so, die machen das nicht mehr für die Kohle. So, ne? Und also zum Beispiel Taylor und Chris Chaney, die hatten doch auch so eine Coverband mehr oder weniger zusammen. Ne?
Chevy Metal.
Und dann auch noch irgendein Projekt.
Ja. Cocktail Riders?
Ja, genau, glaube ich schon. Ja. Und dann haben die so Europa-Sachen gespielt.
Ja.
So auch so Festivals und sowas, ne? Ja. Und dann erzählt der Chris dann auch, dass sie dann quasi die erste Band mittags um 15 Uhr waren und hatten irgendwie 25 Minuten. Mhm. Und während sie quasi den ersten Einzähler machen, werden erst die Tore aufgemacht und die Leute sprinten alle nach vorne, weil sie abends halt die Smashing Pumpkins sehen wollen oder so und sind gar nicht wegen ihnen da. Mhm. Und sie sind aber alle total on fire und so Jahre später schicken sie sich noch Videos hin und her und sagen irgendwie so, zu dem Zeitpunkt waren wir die beste Band der Welt. So, ne? Und das, wo sie im Prinzip für sich alleine gespielt haben, und selber auch wieder mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind. Und das ist das, was du vorhin auch bei Dave Grohl gesagt hast. Die machen das halt, weil die positiv verrückt sind und dann ein totales Commitment der Musik gegenüber haben. Und noch ganz kurz zu dem zu dieser Beziehung zu Taylor Hawkins, ne, die war halt super eng und die Ehefrau von Chris Chaney hat immer gesagt, dass sie diese Coverband eigentlich die andere Ehefrau nennen müssten. Ja. So, weil die einfach so viel aufeinander gehangen haben und ja, ganz tolle Taylor Hawkins Geschichten erzählt, aber da kommen wir natürlich weg vom Josh Freese, der heute hier seinen Platz haben soll. Mhm. Und die haben aber auch zusammen ganz viel gemacht, weil der Josh, glaube ich, auch mal live bei Alanis Morissette dann auch getrommelt hat und auch, glaube ich, bei Jane's Addiction mal als Tour-Schlagzeuger dabei war, wo Chris Chaney dann eingestiegen ist nach Alanis Morissette irgendwann, weil die haben nämlich immer zum Soundcheck, er und Taylor, haben die immer Jane's Addiction Sachen gespielt und irgendwie hat das die Runde gemacht und als sie dann einen neuen Basser brauchten, haben sie ihn einfach angerufen. So, ne? Und dann ist das ja auch so ein bisschen sein Durchbruch, wo er, glaube ich, als Bassist wahrgenommen wurde. Und da gibt es noch andere Geschichten, The Vandals, Ashes Divide, wo die irgendwie zumindest Berührungspunkte hatten. Das genau, also das bringt uns jetzt auch nicht so weiter. Der war mir auf jeden Fall direkt super sympathisch, weil ich erstmal in dem Interview die Frage gesehen habe, so wie viele Bässe er denn hätte. Und dann sagt er so, ach, gar nicht so viele. Vielleicht mehr als 100, aber wahrscheinlich weniger als 150. Also ich würde das dann mal so, in der Realität hat er wahrscheinlich 250 oder so, ne? Und sympathischer Typ.
Also zwei mehr als du und ich finde, du hast schon viele Bässe. Ja. Ich habe ja Chris Chaney beim Taylor Hawkins Tribute-Konzert live gesehen. Da war einer von den Session-Playern, die quasi in allen erdenklichen Besetzungen immer mal wieder zwei, drei Songs gespielt haben von den Projekten, die er mit Taylor damals hatte. Und die Story mit Taylor, also das ist so, man weiß ja immer nicht, was an diesen Urban Legends dran ist, aber kommt schon hin. Und das, was du nochmal gesagt hast, so, dass die da quasi im Bus rumgejuckelt sind. Also das ganz verrückte Ding ist ja eigentlich, und so viel sei an dieser Stelle noch gesagt, dass als Alanis Morissette dann so richtig durchs Dach gegangen ist, ja, also wirklich irgendwie die Platte, wo You Oughta Know und Ironic drauf war, also wo die wirklich alle Top-Festivals geadlined hat und so. Und die war ja auch mit Taylor Hawkins liiert. Und dann ist es ja so, dass Dave Grohl bei den Foo Fighters seinen ursprünglichen Drummer rausgeschmissen hatte. Und dann hat Taylor, die kannten sich halt schon super lange, hat da angerufen und hat gesagt, so, ich will den Gig. So, und dann sind sie ja nochmal quasi bei Null angefangen. Also wieder. Also der war ganz oben schon und ist dann wieder ganz unten mit dem Van. Das kannst du in dieser Doku, kann man sich das angucken. Ich glaube, du hast die Doku sogar mal geguckt. Und dann ist er wieder bei Null angefangen und dann irgendwann zu dieser Person, zu diesem Ding geworden, die er geworden ist. Und ich zitiere mal Stuart Copeland, weil du es gerade so lustig gesagt hast hier, dass Taylor ihn da unter die Fittiche genommen hat. Stuart Copeland hat Taylor Hawkins als einen Musicologist bezeichnet.
Genau, also der Chris sagt halt auch, er hat nie wieder jemanden getroffen, der Musik so geliebt hat und da so viel für gegeben hat. Also er meinte, wenn er dann, also wenn die auf Tour waren, ne, so du kennst es, super anstrengend, der ganze Reisekram, du bist spät im Bett und so und dann morgens um 7 Uhr klopft es dann quasi am Hotelzimmer, Chaney, du faule Socke, komm raus aus den Federn irgendwie, ich habe schon 100 Burpees gemacht und einen Song geschrieben, so, ne, und so, dann war Taylor halt vor der Tür. Ja, und tatsächlich am Tag nach dem Tod von Taylor Hawkins hat Chris Chaney seinen Job bei Jane's Addiction gekündigt und hat gesagt, er braucht eine Pause, er kann nicht weiter Musik machen, einfach so. Ja, das ist ja auch eine krasse Entscheidung, weil er ja auch lange in der Band auch immer wieder war und der brauchte dann erstmal ein bisschen Abstand.
Ja, das, also das müssen wir ja, es gibt eine Folge, da haben wir das ein bisschen mehr ausgebreitet, die Thematik, ich weiß nicht mehr, nur mal, ganz am Anfang war das, ne? Da konnte man an meiner Stimme auch noch hören, dass ich unterwegs gewesen bin. das war nämlich ein bisschen näher dran am Konzert-Ding, also dass das auf jeden Fall einen Impact bei vielen Menschen hatte einen großen Impact, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich würde sagen, wir genau spielen den Ball mal wieder ins Feld, wo gespielt wird sozusagen.
Genau.
Ja, wie hat Josh Fries angefangen? Erster Profi-Gig mit 12. Also er hat dieser American Musicians Union mit 12 gejoint. Sein Dad ist auch Profimusiker gewesen, ich glaube mittlerweile in Rente oder so. Genau, und der war MD in Disneyland in Kalifornien und hat da die Bands für die Shows irgendwie zusammengestellt. Und genau, und irgendwann war Josh quasi ready, da war er 12. Da gibt's auch so eine ganz lustige da war so ein Kind in so einer Werbung für E-Drums von Simmons, das ist auch Josh Fries, habe ich hier irgendwo verlinkt, sehr lustig. Genau. Und dann wurde er festhalten von Vinnie Colaiuta unter die Fittiche genommen, weil Vinnie war einer von den Drummern, die bei Disneyland diese ganzen Shows ganz häufig gespielt haben, so. Genau, und dann saß er im Grunde genommen wie seine Töchter selbst, da kommen wir dann später nochmal zu, saß er einfach neben dem Drumriser und hat dem die ganze Zeit irgendwie noch auf die Finger geguckt und ein bisschen Unterricht bekommen von ihm. Und genau, wo er immer geguckt hat, war bei Vinnie und bei Buddy Rich, weil die Buddy Rich Big Band hat super viel in diesem Disneyland gespielt zu der Zeit. Und crazy. Dann, wenn das deine beiden Haupteinflüsse sind, dann kann man sich sicherlich irgendwie ein bisschen vorstellen, wohin die Reise dann gehen kann, wenn du so, also ne, wenn du aus einer Musikerfamilie stammst und dann quasi Zugriff hast auf so zwei absolute Ausnahme Spieler irgendwie, ne? Also dass das quasi das ist, was du tägt oder mit dem du täglich in Berührung kommst. Also die drei Haupteinflüsse, die er drummingmäßig mal irgendwie in einem Interview gedroppt hat, waren Vinnie Colaiuta, Buddy Rich und John Bonham. Seine Teenager-musikalische Sozialisierung geht eher in Richtung Punk und Metal. Und genau, ja. Und dann ging es halt, also bei Disney ging es irgendwie los und dann ging es irgendwann, ist er, ich weiß nicht, ob Vandals der erste große Gig war, also da ist er ja immer noch Mitglied. Und wenn die Fuß gerade Pause machen, dann genau, dann spielt er irgendwie, ist er da so am Start auch. Das ist ganz, ganz witzig. Was ich ganz interessant finde, so vom Alter, ich glaube, der ist Baujahr 72, an Weihnachten geboren. Und ich habe das hier mal so geschrieben, einer der letzten großen Studio-Drummer, aber das ist ja irgendwann weggestorben, also so Studioarbeit. Und Josh Fries hat sich ja auf die Studioarbeit sehr stark spezialisiert, aus familiären Gründen. Der hat nämlich 4 Kinder und hat tatsächlich auch ein paar Mal richtig krass fette Gigs wieder abgegeben, wenn quasi Geburt des nächsten Kindes anstand und gesagt, sorry, ich muss jetzt mal irgendwie wieder ein bisschen in L.A. bleiben und zu Hause sein.
Ja.
Genau. Und hat das echt immer da oft auch schwere Entscheidungen getroffen, hab da irgendwie so ein, zwei Sachen gefunden. Was ich beeindruckend finde.
Ja. Die hat man natürlich selbst nicht auf dem Niveau getroffen, aber ich mir reicht schon der Schmerz bei solchen Entscheidungen, wo ich die treffen musste, genau. Aber im Rückblick irgendwie, die Kids sind nur einmal klein.
Das ist
und
so.
Aber es ist trotzdem immer hart, weil du dir über Jahre quasi kleine Bausteine erarbeitest und wenn dann das Türmchen dich mal wirklich irgendwo hinführen könnte gerade und du sagst dann, nee, passt gerade nicht, das tut dann immer echt weh, sag ich mal, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe so einen Thread gelesen, wo es bei um seinen Ausstieg bei Nine Inch Nails ging und ich habe das gelesen, hat mich so total zurückerinnert, gefühlt für mich jetzt im Januar, wo ich den dicken Bandkick sozusagen abgegeben habe. Aus Gründen und natürlich auch nicht ansatzweise dieses Niveau. Also ich habe hier mal, wir kommen gleich mal zu einem kleinen Auszug der Diskografie.
Lass uns doch mal was hören.
Ja, willst du direkt?
Okay. Ja, hau mal was raus vom...
So, ich mache den Anfang. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, das ist ein Problem. Sag doch mal eine Stilistik.
Rock?
Okay. Punkrock? Es war, ich habe dir das gestern Abend noch geschrieben, es war für mich unmöglich, sich zu entscheiden. Also ich habe jetzt mal so ein paar Hits genommen und ein paar Sachen, die ich persönlich interessant fand. Aber es ist, Leute, ein Deep Dive lohnt sich extremst. Das ist irre. Es ist nicht möglich, das zu entscheiden. Komm, wir machen mal etwas, was mir gefällt und irgendwie Rock schreit. Kennt man natürlich.
Baby.
Ja, yeah. Haben wir das nicht letztens noch zusammen gespielt?
Mhm. Ja, schon ein bisschen her. Wer hat das denn? Doch, wir haben das mit Steffi, ne? Ja, letztes Jahr war das. Ja, habe ich mich sehr gefreut.
Haben wir das nicht letztens auch bei irgendeinem spontaneren Ding noch gespielt? Ich weiß nicht, oder es war nur auf der Setlist, aber haben wir auf jeden Fall schon mal.
Ja. Ich meine, wir haben erstmal mit Steffi abgedruckt. Genau.
Ja.
Ja. Ja, das ganze Album. Josh. Genau.
Ja, krass. Aber dann hat er, ich sag mal, wenn er da den Guten, dann hat er wahrscheinlich auch eine sehr fundierte Ausbildung und sowas und ist technisch natürlich tierisch. Ich meine, das hört man natürlich auch. Und also auch Chris Chaney ist so, manchmal liest du ja von so bekannten Rockleuten und wenn du dann ein bisschen tiefer gehst, dann sind die irgendwie aber doch limitiert. Also das, was sie machen, ist dann tierisch, aber sie sind doch limitiert, ne? Und der Typ ist auf jeden Fall total breit aufgestellt auch, ne? Also der spielt mit Fingern, mit Pleck, aber auch so quasi, als wenn du ein Pleck drum halten würdest, aber dann mit den Fingernägeln macht er auch ganz viel, ganz interessant. Und hat bei Alanis noch quasi so soundmäßig eher so Jazz-Bass oder modernere soundmäßige Bässe gespielt und auch Finger und hat dann quasi diesen Jane's Addiction-Gig bekommen und war gerade aber noch mit irgendwem anders on the road und musste quasi, die hatten sofort irgendwie nur so riesige Shows und er musste da quasi ohne große Vorbereitung dann ins kalte Wasser springen und war aber eigentlich überhaupt kein Plektrum-Spieler und hat das quasi, während er mit der anderen Band im kleinen Van durch die Gegend gefahren ist, auf der Rückbank geübt für den Gig, ne? Und er meinte jetzt, er macht das so 50-50. Also das, was du gesagt hast, dieses Interview mit von Scott Space Lessons, wobei Scott gar nicht dabei ist, das macht halt der Ian Allison, den ich ja letztes Jahr mal getroffen habe in Mannheim, ne, quasi der Podcast-Partner vom Scott. Und auf jeden Fall da gibt's, könnt ihr den Typen richtig gut kennenlernen, wenn euch das interessiert. Und also bei Alanis stand natürlich Alanis auch sehr im Vordergrund, auch wenn die Band total gut war und die Band auch dann von manchen anderen Künstlern auch einfach mal so übernommen wurde, mit denen die dann gespielt haben. Da habe ich auch ein Beispiel nachher noch. Mhm. Aber als eigenständiger Bassist ist er eben doch so ein bisschen bei Jane's Addiction wahrgenommen worden, wo er dann ab dem dritten Album, glaube ich, dabei war. Und ich habe wieder ein bisschen rumgespielt, auch die Mixe beim Schneiden direkt ein bisschen verändert. Das ist ja so einfach mittlerweile bei Logic.
Das ist ja Wahnsinn,
das heißt,
oder?
Ihr werdet den Bass immer relativ sehr gut hören, denke ich. Und er ist dann nämlich da spätestens umgestiegen zu Precision-Bässen und so dem Sound eher. Und und da war das halt so, dass sie im Studio eigentlich fertig waren und irgendjemand sagte, ey, wir brauchen noch einen Song, komm mal, hau mal ein Bassriff raus. Und dann hat er dieses Bassriff rausgehauen und dann Just Because ist ein Song, den viele, die so auf Alternative Rock stehen, aus der Zeit auf jeden Fall kennen.
Alles klar, Jane's Addiction, ne?
Ja.
Gut, here we go.
Das war eine richtig gute Band mit richtig guten Musikern, die da, der Navarro, glaube ich, auch und an der Gitarre und so, ne? Und wenn man sich Shows von denen aus der Zeit anguckt, die brennen auf jeden Fall.
Ja, habt ihr ja gesehen beim Taylor Hawkins Konzert, quasi ohne Taylor, aber ja.
Ja, genau. Und wo wir gerade dabei sind, dann können wir dieses Jane's Addiction Kapitel auch dann abhaken. Da gibt's noch einen Song. Es gab irgendwann mal eine Serie, Entourage, und Superhero war da der Titelsong auch von Jane's Addiction.
Ja, dann.
Do
Ah, es ist so gut, es ist so gut. Ich möchte euch da einmal kurz einhaken, weil du jetzt gesagt hast, so bei manchen Rockern ist es so und bei manchen Rockern ist es so und Limit oder so, Limitierung. Da möchte ich für Josh Rees claimen, die gibt es nicht. Ich lese mal einen kleinen Auszug aus der Diskografie vor. Ja. Ich habe irgendwann dann geschrieben, ich gebe auf. Also klickt mal auf den Link und guckt euch das mal an. Geht mal auf Disco Cox und guckt euch mal die Credits an. Das ist hilarious. Moment, ich verlese. A Perfect Circle, Avril Lavigne, Blink 182, Brian Adams, Bruce Springsteen, Cher, Chris Cornell, Christina Aguilera, Devo, Dweezil, Zappa, Eros Ramazzotti, Evanescence, Guns N' Roses, Hans Zimmer, Joe Cocker, Katy Perry, Kelly Clarkson, Michael Bublé, Miley Cyrus, Mötley Crüe, Nine Inch Nails, Paramore, The Offspring, Rob Zombie, Steve Vai, Sting. Ich gebe auf.
Ja, ja, ja. Also das, ja, das ist halt, wenn du einmal in diesen Kreisen bist, ne, und dann ist das schon krass. Also bei Chris Chaney ist es vielleicht nicht ganz so krass, aber der hat auch super viel gemacht. Auch Joe Satriani, Joe Cocker, Shakira, Slash, Beth Hart, Adam Lambert, Alanis Morissette, Avril Lavigne, Brian Adams, bla bla bla. Also kannst du auch so weitermachen, ne? Es ist schon krass. Und ich habe auch Interviews gesehen, wo sie ihn dann zu manchen Sachen befragen und er sagt so, ja, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. So, das habe ich halt im Studio eingespielt und irgendwann Jahre später hält mir jemand die CD vor die Nase und sagt, das ist für mich die perfekte CD, ne? Perfect Record, so, ne? Und er sagt halt, ja, cool, man kriegt dann zwar irgendwie noch mit, hey, cool, das läuft in den Charts, aber du bist ja schon irgendwie 25 Alben weiter, so,
genau, ne?
bis das rauskommt und einfach, dass das dann auch teilweise das gar nicht so, ja, dass du das gar nicht mehr so mitverfolgst, ne? Du entlässt die Kinder quasi in die Freiheit und die gehen dann ihre eigenen Wege, so, ne?
Ja, total. Ja. Hast du das Rick Beato Interview geguckt mit Josh?
Ja, nicht ganz.
Gib dir das mal ganz in Ruhe bei einem Bier im Urlaub oder so. Da geht er auch darauf ein, wie er irgendwie mit seiner Mom in so einer Shopping Mall irgendwie nett essen geht und aufs Klo geht und so einen Song hört und denkt, diese Art von Songs habe ich ganz schön viel gespielt Anfang der 2000er. Ja. Und dann kommt der Refrain und dann denkt er, oh, shit, it's me. Das war auch ganz, da gibt's ganz viele großartige Momente. Viel zu kurz das Interview, weil der hat noch wesentlich mehr natürlich zu erzählen. Ich möchte auch ganz gern vielleicht mal noch so einen anderen Referenzflock hier reinhauen, ja, bevor wir eher in die Punk- und Metal-Richtung gehen. Von meiner Seite zumindest. Mein erster Berührungspunkt, und dazu muss ich sagen, wissentlicher Berührungspunkt, audiomäßig haben wir alle Josh Rees schon immer gehört, ab einem gewissen Punkt. Ich habe dafür auch nachher, ach komm, pass auf, jeder hat Josh Rees schon mal gehört. Hier, hör dir das mal an. Und ich mache kurz einen Punkt, ich drücke direkt noch einen hinterher.
Ja, muss ich das kennen, aber nee.
Und um den Punkt zu unterstreichen, einen dritten. Und so weiter und so fort. Ja. So, das ist, also jeder hat den schon 100-mal gehört. So, jetzt, aber der Punkt, den ich machen will, mein erster wissentlicher Kontakt war im Studium. Da war er der Drummer von Sting und dann kam der Jan Rolfing, werde ich nie vergessen, in unsere Open Class rein und war irgendwie ein bisschen angenervt, keine Ahnung, ob wir nicht fleißig genug waren. I don't know. Open Class war immer so ein Format, wo so alles reingesteckt wurde, was irgendwie so nicht Notenlesen, nicht Technik, nicht Koordination war, so was so ein bisschen übergeordnet war irgendwie, ne? Also so Business-Gedöns, Sachen, die man wissen sollte, bla. Oder halt auch gerne genutzt, dieses Format, um zwischendurch mal einen Tritt in den Allerwertesten sozusagen zu verteilen. Und da kam er mit einer Live-DVD von Sting um die Ecke und sagte so, Leute, das ist die Messlatte unserer Dekade. Und ich mach mal an, was er uns da angemacht hat. Genau, ist ein Police-Song. Und ist, das Konzert verlinke ich mal, das kann man auf YouTube gucken. Das ist live in Paris Olympic oder so, hast du bestimmt schon mal ein Video von gesehen. Genau, das ist die Messlatte. Einfach mal so ein random Drum-Feature rausgesucht, ne?
Ja, hat er doch was aufgeschnappt, als er in Disneyland neben dem Drum-Podest gesessen hat und nicht nur Zuckerwatte gegessen.
Ja. Dieses ganze, also das ist jetzt so ein kleiner Snippet aus diesem Konzert, ne?
Ja.
Man muss einfach mal das Konzert sehen und dann wisst ihr, warum der Typ diesen Status hat. Siehst und hörst das in jeder Note, also wirklich in jedem einzelnen Schlag. Der dahin kommt, wo er hin muss. Und immer 500% Energie, so. Jetzt darfst du auch mal wieder ein paar.
Ja, ja. Also, Chris Chaney ist auf jeden Fall auch so Rock'n'Roll Undercover Hero oder was weiß ich, wie der immer beschrieben wird. Also, ne, so kennt man, hat man auch garantiert schon bei ganz vielen Produktionen auch im Pop-Bereich gehört oder so, ne? Und gut, wird jetzt sicherlich wer ist eigentlich dieser Typ, der jetzt bei AC/DC Bass spielt, sicherlich nochmal einiges an Aufmerksamkeit kriegen. Und ich werde den natürlich, ich habe den dann garantiert direkt in seinen Anfängen bei Alanis Morissette erlebt, weil das genau meine Zeit war und wir Alanis Morissette auch total abgefeiert haben. Die war ja auch total authentisch irgendwie so und einfach immer tierische Bühnenshow und die hatten halt total Spaß und es gab auch, also wir werden jetzt tatsächlich mal eine Unplugged-Version hören von You Ought to Know. Cool. Das haben sie aber immer, also das hat auch teilweise live, gab es da immer verschiedenste Versionen. Also ja, gibt eine, wo er nur wie so ein Delay, er spielt eigentlich mal nur eine Bassnote, bum, 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 dann geht es weiter. Und das Geile ist, es gab da ja, also die haben da alle noch nicht mit In-Ear gespielt und so, das heißt, der Drummer hat sich im Prinzip, musste sich dieses Bass-Ding als Metronom nehmen und dann dazu spielen und so. Und damals war ja auch die große Zeit von MTV Unplugged und so. Und ich konnte von You Ought to Know nicht die Studio-Version nehmen und du weißt wahrscheinlich warum.
Ja klar, weil da Flea spielt.
Genau, da spielt Flea halt Bass auf der Studio-Version und deshalb mal ein kleiner Ausschnitt von der Unplugged-Version mit Chris Chaney am Bass.
Ist das noch Taylor am Drums oder ist das schon der Drummer danach?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich habe nicht das Video geguckt.
Okay. Das ist auch so ein geiler Song. Sorry, ich liebe diesen Song.
Ja, auf jeden Fall. Also Ironic ist ja so ein bisschen, weil man es auch immer noch in den Coverbands fast auf jeder Setlist findet, hat man den ein bisschen viel gehört, aber auch die anderen Songs von ihr und auch das Album danach sind auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, also Chris Chaney ist in erster Linie natürlich als Rock-Typ bekannt, hat aber natürlich, wie Josh auch, diese ganzen Pop-Produktionen auch gespielt und so und geht aber auch immer total, glaube ich, trotzdem mit so einer Inbrunst daran, irgendwie was Geiles zu machen auch. Und ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, wie heißt denn die Künstlerin? Sarah Bareilles, Bottle It Up. Und da war das so, dass im Prinzip, er sagte, da war total interessant, weil sie eigentlich nur ihr Klavier gespielt hat bei der Aufnahme und er musste so ein bisschen gucken, dass er um die linke Hand rumkommt und so. Und da macht er total schöne Sachen mit Slides und seine Frau ist halt auch so Hobby-Gitarristin und der Produzent hatte ihm gesagt, ey, deine Frau hat doch diesen alten Gitarrenverstärker und bring den mal mit. Und dann haben sie irgendwie den Bass durch den Gitarrenverstärker aufgenommen und zwar irgend so einen alten halbakustischen Bass und so und da kommt dann dieser coole Sound bei raus.
Sarah Bareilles, ne?
Ja. Genau, da habe ich zum einen harten Schnitt vom Intro direkt in den Refrain gemacht, damit man da beides mal hört und der Bass ist auch, also man hört so ein ganz klein bisschen, dass der da so bisschen komisch klingt an der einen oder anderen Stelle, aber ich wollte den schön laut haben, damit man wirklich dieses Geslide hört. Das ist jetzt eigentlich nicht super busy und so, aber ja, supportet den Song einfach total cool.
Total, total. Da, wenn wir schon beim Pop sind, habe ich zwei schöne Referenzen. Bist du bereit?
Ja.
So, in welcher Reihenfolge? Also machen wir es so, pass auf. Und hier kommen zwei und ich sag mal, Money, der Countdown läuft. Das ist Steve Lukather da an der Gitarre.
Yeah. Ja, die Tage werden ja auch schon wieder kürzer jetzt. Also Christmas is coming.
So, und dazu möchte ich nochmal einen Shoutout machen. Schaut euch alle mal echt dieses Interview mit Rick Beato an, weil dieser Typ, bei dem wir jetzt hier gerade sprechen, als er diesen Sting-Gig gekriegt hat, das ist eine krasse Geschichte, ich will das jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber er hat gesagt, es gibt so eine Sache, da sind die Drummer immer irgendwie ein bisschen, wenn die schwitzhändig und selbst unter Shreese wird schwitzhändig, vor allem wenn so ein Typ wie Sting irgendwie mal einen Kommentar gibt, so. Genau, und er sagte so diese Insecurity, das sind immer Shuffle-Grooves, ne? Und unter dem Aspekt dachte ich mir, bringe ich hier mal die beiden Kracher. Also hier diese Michael Bublé Weihnachts-CD, heute so illustre Leute wie eben Josh Reese, Vinnie Colaiuta und Peter Erskine, das sind die drei Drummer auf der Platte.
Ja.
Genau, ist nicht ganz so verkehrt. Wo wir gerade bei Popmusik und so sind und das Ganze ein bisschen geöffnet haben. Soll ich mal ein bisschen flexen?
Flex mal ein bisschen. Ich habe nur noch drei Beispiele. Das heißt, du kannst noch, glaube ich, ein paar unterbringen.
Ja, ich will nicht alle. Das ist zu viel. Komm, wir machen mal einen smoothen Übergang. Ich muss mal einmal kurz gucken. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Smoother Übergang. Ja, und ich habe, wie ich finde, zwei Paradestücke noch auf jeden Fall. Willst du erstmal noch was machen?
Ja, kann ich machen. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, dass als sie noch Alanis gespielt haben, ich glaube, da war Chris 6 Jahre, da haben sie auch dann mit anderen Künstlern immer mal auch gespielt und ich habe mal eine Nummer rausgesucht, Robin Ford, sagt jetzt sicherlich was, der Gitarrist, ne?
Ja,
und das ist jetzt ein schlechtes Live-YouTube-Video, aber ich habe den Sound einigermaßen so gerettet, glaube ich, weil ich wollte mal ein Bass-Solo zeigen von Chris Chaney und es gibt auch so ein paar Sachen, wo der dann mit irgendeinem anderen Bassist Tim Lefebvre oder so irgendwo sitzt und dann probieren sie beide einen Bass aus und spielen irgendwelche Led Zeppelin Geschichten und so. Also gibt eine Menge auf YouTube, was sehr interessant ist. Also ich fand den Typen sehr angenehm. Vor allen Dingen wurde er dann auch erzählt, ja, eigentlich war seine erste große Liebe Marcus Miller und er hat dieses ganze Slap-Ding versucht, aber er kann das nicht mehr. Und dann und dann holt er halt so Run for Cover raus, ne, David Sandburn, ne, damals, und sagte, die Live-Platte hätte ihn umgehauen und so, und legt dann halt mal kurz los. Und sehr breit aufgestellt und sagt dann auch, ja, und dann bin ich über Marcus Miller zurück, was waren dessen Vorbilder, Larry Graham so mit Slappen und so, und aber auch irgendwie so die Chick- und Funk-Basslines, also das ist halt super breit aufgestellt, und hier haben wir jetzt mal so einen Blues-Rock-Kontext, wo er einfach dann mal ein Solo spielen darf.
Also ich drück Play. Komm, hau ab.
Das ist auf jeden Fall nicht mehr Taylor am Schlagzeug, weil das Video habe ich vor Augen. Genau. Okay, ja. Und auch sehr cool dann am Ende die Double Stops, wo der diese hohen Akkordsachen da macht, und auch vorher sehr, sehr geschmackvoll, so finde ich einfach. Ne? Nice. Ich glaube, der Typ hat halt auch ein gute. Also ist halt auch einer, er sagt halt, das Business ist total hart, so, und du musst einfach härter arbeiten als alle anderen irgendwie, um weiterzukommen, und dann aber auch ein good hang sein, so, ne, dass man eine gute Zeit zusammen hat und das halt quasi ehrlich meinen, und ich, also so wie der Typ rüberkommt, ist das auf jeden Fall mehr als eine ehrliche Haut, der wirklich Bock auf die Musik hat, so.
Wo du good hang sagst, das ist der Trigger für, ich musste einmal von dieser Marketingaktion hier, hast du das gelesen? Ich habe da in den Shownotes.
Nee, ich habe deine nicht.
Ja, kannst du ja mal die Shownotes, ich verlese mal. Pass auf, Josh hat ein paar Solo-Alben gemacht, da habe ich jetzt nichts rausgenommen. Wir verlinken euch, das wird, da müsst ihr reingehen einfach. Aber er hat dann, um das zu promoten, hat er sowas wie Patreon, damals hieß das noch anders, ne? Oder war es vielleicht auch Patreon? Anyway, er hat so eine Aktion gemacht, du kannst hier die CD vorbestellen, und dann gab's so, wenn du mehr Geld bezahlt hast sozusagen, gab's so Extras. Ich verlese mal ab den interessanten Extras. Also los geht's dann bei $50, kriegst dann die CD, T-Shirt und ein fünfminütiges Thank You Phone Call vom Freeze. Geil. Und jetzt wird's richtig lustig gleich. $250 Lunch mit Josh nach PF Chang's oder Cheesecake Factory. Der Typ ist halt auch so total skurril, lustiger Trash Dude. Das ist so lustig. $500 ach genau, irgendwie, was ist denn ein Sensory Deprivation Tank? Ist das ein Panzer? Tank ist doch Panzer, oder? Oder LKW? Naja, geil. Irgendwie sowas. Und jetzt wird's $2,500. Take 3 items of your choice out of Freeze Closet. First come first.
Das ist geil. Drei Gegenstände deiner Wahl aus meiner Toilette. Ja, dann nehme ich die Klobürste, die Seife und ja, super.
Nee, Closet heißt Schrank, nicht
also, ach so.
Anyway, $5,000. Stone Gossard from Pearl Jam will send you a letter telling you about his favorite song on, since 1972. Da gibt's aber, das ist limitiert, nur auf 3. $10,000. Freeze takes you and guest to Disneyland and gives you his Volvo station wagon. Spezielles Fahrzeug. $20,000. Maynard James Keenan. Mark Mothersbaugh from Devo and Freeze take you what?
Minigolf.
Minigolfen. Genau. Und setzen dich am Freeway aus. Und das Ganze wird gefilmt.
Auf YouTube.
Und das ist der letzte. Oh ja, 75.000. Take Shrooms and Cruise Hollywood in Tool Drummer Danny Carey's Lamborghini.
Ah ja, geil. Ja. Den gab's auch nur einmal. Ja,
den gab's auch lustig. Nur einmal. Es ist und das, der Typ ist halt einfach auch hilarious und irgendwie witzig und deswegen, ich glaube auch, ne, also das Stichwort Good Hang, ne? Ich folge ihm ja schon ewig auf Instagram, also schon bestimmt seit 10 Jahren oder so. Und das ist immer wieder interessant.
Ja, und, das, ja, ne, und dann, also wo du vorhin auch irgendwann mal sagtest, da geht's dann ja irgendwann nicht mehr ums Geld, so, ne? Du bist einfach so froh, wenn du Leute gefunden hast, mit denen du da, ich sag mal, gleich schwingst und eine gute Zeit haben kannst, ne? Und Eddie Vedder, Pearl Jam, ja, hat sich doch auch mal so eine All-Star-Band, ja, zusammengestellt, ne? Ja. Und da hat auch Chris Chaney Bass gespielt und es, ja, waren Chris Chaney, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Gitarrist und der Drummer waren, auf jeden Fall auch so tierische Leute. Und die sind, die haben alle großen Städte in den USA gespielt und sind immer in diese Vintage-Musikläden gegangen, auf der Suche nach dem Heiligen Gral, ne? Und Eddie Vedder hat halt irgendwann so, oh, Leute, irgendwie, ich höre den ganzen Tag nur Vintage-Gear und so, das ist ja fürchterlich und sowas, ne? Und hat die damit so ein bisschen aufgezogen. Und dann irgendwann gegen Ende der Tour hat Eddie Vedder dann irgendwann mal auf einmal so eine alte Ledertasche von einem, ich weiß nicht, 1953er Precision Bass, so eine alte Originaltasche quasi mitgebracht in den Backstage-Raum und sagte so zu Chris, hey, guck mal hier, ich dachte, die könnte dir gefallen, ihr redet doch die ganze Zeit nur über Vintage-Gear und so, ne? Und er war schon total so, oh wow, so, ne, so, und übrigens danke hier für die gute Zeit mit dir, ne, und sowas. Und das war dann aber nur der Anfang, weil es gab auch noch den Original Precision Bass quasi dazu und einen Brief von Eddie Vedder, der Chris Chaney halt quasi die Tränen in die Augen getrieben hat, wo er sagt, wenn ich irgendwie quasi, wenn ich mit dir auf der Bühne stehe, dann, ne, so, und Dankeschön. Und hat ihm halt dieses, weil sie total auf diesem Vintage-Trip waren. Und ja, also ich meine, wahrscheinlich, also hört, sind das dann auch ein paar tausend Dollar, wo auch da dann eine gewisse Schmerzgrenze überschritten ist. Das heißt, du willst da wirklich von ganzem Herzen Danke sagen, wenn du sowas verschenkst.
Ja,
so,
natürlich,
ne?
Natürlich.
Und genau, also das nochmal zum Good Hang.
Ja, ja, also das kann ich, wie gesagt, hier von dem anderen Kollegen, so wie man das natürlich immer aus der Ferne ja, sag ich mal, wahrnimmt, kann ich das genauso sagen, aber ich glaube, du wirst nicht der Drummer von Dave Grohl, wenn du nicht irgendwie der coolste Dude unter der Sonne bist. Und ich habe es dir mal versucht, in Wörter zu fassen, wo habe ich es aufgeschrieben? Live, also etwas, was mich beeindruckt, weil ich jetzt noch gar nichts zur Spielweise sozusagen offiziell gesagt habe, also außer, dass der Typ alles spielen kann. Habe ja auch gleich noch zwei, drei Snippets nochmal einmal zum Hören, so um das mal ein bisschen stärker zu unterstreichen, wo der eigentlich herkommt, etc. pp. Spielweise extrem vielseitig, Wurzeln im Punk, unfassbar artikulierter Sound live. Selbst im Stadion mit 60.000 Menschen hörst du jeden einzelnen Schlag auf dem Standturm. Also es ist wirklich, also das jetzt auch nochmal, jetzt letzte Woche in London, das ist ja riesig groß, ja, und das ist ja soundmäßig immer irgendwie so kompromissmäßig, ne? Aber ich habe in einem Stadion noch nie so einen sauberen Drum-Sound gehört.
Also in welchem Stadion haben die Fuß gespielt?
City Stadium.
Genau, weil Wembley war Taylor Swift, ne?
Genau.
hat er bei euch die Ansage mit dem kleinen...
Nee, das war der zweite Nacht. Das war übrigens ein Gag.
Ja, aber er hat einen riesigen Shitstorm natürlich bei den ganzen Fans der anderen Seite, genau, wo er gesagt hat, wie heißt ihre Tour? Heißt sie Eras Tour, ne? Und er hat gesagt, wir nennen das die Eras Tour, weil wir spielen ja noch live, also wir machen Fehler.
Genau, Spiel-Dings. Ach so, und dann habe ich noch geschrieben, on stage eine energetische Atombombe, Sound ist immer perfekt. Und jetzt pass auf, und jetzt kommt dieses Studio-Background, und das finde ich echt krass. Wechselt für den passenden Sound festhalten auch mal das Right Becken in Klammern bei den Foo Fighters. Das ist ja nur bedingt Jazz, Klammer zu. Das schon, finde ich schon, also da merkst du halt irgendwie, dass der auch natürlich genau weiß, wie die Sachen so zu klingen haben und so, ne? Und also wir reden jetzt nicht hier über Miles Davis oder Herbie Hancock oder so, ne? Sondern wir reden ja schon über Mucke, wo, also der haut ja schon drauf, so. Zwar richtig,
ja,
ne?
Genau. Ja, auf
aber
jeden
damit
Fall.
Für den Song, wenn du den speziellen Sound brauchst, wird einfach mal ein anderes Ridebacken aufgehangen, so, ne?
Ja, in der das Rockshow. Ist krass. Ja, komm, ich hau noch meine letzten beiden Snippets raus und dann kannst du am Ende so lange machen, wie du willst. Und ich habe ja Genau, ich habe ja hier bei Josh in der Aufzählung auch gesehen, hier, da sind ja auch so Seitenhexer wie Steve Vai dabei oder so Gitarristen, ne? Ja. Und ich sag mal, wenn du so einer bist, dann hast du natürlich auch ein Ohr für den Typen mit den dicken Seiten. So, mhm. Ne?
Ja, ja, ich weiß.
Und da ist zum Beispiel Joe Satriani auch jemanden, der den Chris Chaney immer wieder bucht und gebucht hat. Mhm. Und ich habe nochmal zwei Beispiele, weil da der Bass halt auch cooles Zeugs macht, einfach von Joe Satriani. Vielleicht fangen wir mal mit dem Shape-Shifting an. Mhm. Schöner Sechser. Yeah. Bum, ta, ta, tschak, ta, ta. Ah, aber schön. ein bisschen versteckt mit den Läufen da drin. Genau.
Ich habe gleich auch noch einen schönen Sechser für dich.
Ja, sehr schön. Und ich glaube aber auf den Platten spielen auch immer unterschiedliche Bassisten teilweise. Aber dann habe ich noch einen zum Abschluss mal für Chris Chaney. Also wie gesagt, der macht so viel und guckt euch jetzt mal ein paar aktuelle AC/DC-Videos dann an. Da könnt ihr den Mann sehen. Und 1980 wäre mein Abschluss, auch Joe Satriani.
Alles klar.
Ich hatte noch so viele coole Piano-Pop-Hits, wo ich so gedacht habe, oh, das ist alles total cool. Aber genau, ich dachte mir, wo er so der Rock-Undercover-Typ ist oder auch so betitelt wird oft, genau, gehe ich mal mehr in die Richtung.
Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe dir geschrieben, ich hatte Schmerzen. Ich konnte quasi unmöglich Sachen aussuchen. Und das wird keinem der beiden Musiker auch nur ansatzweise gerecht, ne? Weil es ist wirklich hilarious, wie viele Platten die gespielt haben. Also es ist echt unglaublich. Ich habe, wie ich finde, zwei Sachen, die ihn sehr auszeichnen. Eine, womit er bestimmt so ultimativ dann in der Drummer-Szene auch wahrgenommen wurde, und das ist natürlich Judith von The Perfect Circle, ist der Frontmann von Tool. Ich glaube, der Gitarrist ist der Gitarrentechniker von Tool und eben Josh. Und wir hören hier First Take. Und so weiter und so fort.
Ich stelle mir gerade vor, wie der Gitarrentechniker zum Frontman seines Arbeitgebers quasi geht und sagt, ey, wir sollten mal eine Platte zusammen machen. So.
Das ist eine ganz witzige Geschichte, wie das entstanden ist. Und also wenn man mal was in Sachen 6/8 rhythmisch spannend machen möchte, nimmt man den Song, da ist alles drin. Also kann ich dir auch für den Bassunterricht, falls du den noch nie gestriffen hast, den Song sehr empfehlen. Spannendes Zeug, was sie machen. Genau, First Take Drums. Und ein totales Auszeichnungsstück. Also da ist alles drin. Energy, krasse Fills, krasse Groove-Sachen, Sound. So, dann habe ich noch eine Live-Mitschnitt einer Probe von Nine Inch Nails. Und dann habe ich danach noch einen ganz allerletzten Clip, mit dem ich schließen wollen würde.
Ja, Erinnerst du dich, bei Pino Palladino hatte ich doch auch einen Mitschnitt von Nine Inch Nails oder einen Ausschnitt und wo du so sagtest, okay, das ist jetzt das allerbraveste Stück von denen. Wenn jetzt irgendjemand wegen des Stücks zum Konzert geht, der wird sich ein bisschen umgucken. So.
Ja. Genau. Das war so mittelbrav jetzt gerade. Da gibt's, war es schon echt, ich mag das total. Ich echt, echt der Wahnsinn. Und ich finde, ich habe eine schöne, ich hoffe, dass das jetzt das ist, was ich denke. Es war ein bisschen kompliziert. Das ist jetzt gefilmt von entweder Josh Fries Frau oder seiner Tochter Olive. Die sitzen nämlich bei den Foo Fighters Shows ganz gerne neben dem Drum Riser. So. Kind of get the idea.
Ja, wenn du mal wieder nach Anzahl der Töne bezahlt wirst.
Genau, so ein Jam-Part irgendwie.
Genau. Ja, aber wo du sagst, dass die Töchter da an der Bühne sitzen und so und dass Josh Fries das immer wichtig war, dass er deshalb lange Studioarbeit gemacht hat, als die Kids auf jeden Fall kleiner waren, da könnte ich mir auch total gut vorstellen, dass quasi, als sie dem den Job angeboten haben, dass Dave Grohl und die Foo Fighters auch gesagt haben, hier Familie, kein Ding, bring die mit und irgendwas kriegen wir alles hin, weil da gibt's ja auch, wir hatten vorhin mal diesen Film kurz erwähnt, ich glaube, du meintest den auch, dass mit diesem, wie diese Vans, wo man als kleine Band mit groß wird, weil man durch die USA quasi reist, ne, diesen Busfilm quasi. Mhm. Da sieht man ja auch zum Beispiel, wie Taylor Hawkins und also wie die sich alle bei den Fuß auch gegenseitig immer zum Barbecue besuchen und irgendwas und das auch wirklich familiär ist, so, ne, insgesamt untereinander und das der Familie, glaube ich, auch nicht. Also man hat das ja immer mal, dass man die Familie auch dabei hat oder ich kenne das auch noch aus anderen Shows, wo Leute Familie mitbringen und das ist ja nicht immer gerne gesehen in allen Konstellationen. Ich denke mal, da werden alle mit offenen Armen empfangen. So.
Auf jeden Fall, das ist, also so wie man das halt aus der Ferne beurteilen kann, ist natürlich, ne? Aber also da empfehle ich auch noch hier so eine andere Dokumentation von meinem persönlichen Lieblingsalbum von den Foo Fighters, Wasting Light. Das haben sie ja bei Dave Grohl in der Garage aufgenommen. Und da ist dann wirklich, also so, sie ist halt so, ne, wie halt so Dokumentation gefilmt. Und random rennt halt seine Tochter da durchs Bild und stellt die Milchglas auf das Mischpult, während die gerade, das ist analog aufgenommen, ne? Also nicht digital, sondern wirklich auf Bandmaschine, wo du dann den Mix performen musst, während die Aufnahme läuft und so. Stellt sie einfach das Milchglas da auf das Pult. Es ist schon hilarious. Also so der ganz normale Wahnsinn. Gibt's auch von, hier in dem Rick Beato-Interview gibt's auch von Josh echt lustige Stories irgendwie mit seinen Kids und so. Ja, das ist... Das ist dann Thema, ne? Also Dave hat ja irgendwie auch die Family auch sehr häufig mit am Start und so. Also das ist schon okay, ja. Coole Dudes das, ne? Ich glaube, das soll für den ersten Eindruck mal reichen, oder? Also
wir auf jeden Fall
an der Oberfläche.
Genau, und wie gesagt, ich hatte den Herrn Chaney auch nicht so auf dem Schirm und werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen ins Rabbit Hole gehen. Ich habe heute Morgen schon zum Warmspielen, wo habe ich denn die Songtitel? Ach, dieses Just Because habe ich schon auf dem Plektrum heute Morgen geübt. Sehr coole Basslines. Und da hat er übrigens auch interessanterweise zum Beispiel bei den Songs der ersten beiden Jane's Addiction Alben, sagt er halt, er spielt die so original, wie er kann, weil etwas, was nicht kaputt ist, muss nicht repariert werden, sagt er. Das finde ich, ist natürlich auch cool, dass man dann, wenn man irgendjemanden ersetzt, Ähnliches hattest du, glaube ich, auch bei Josh Fries und Taylor irgendwie damals in der Folge gesagt, dass man dann auch wirklich da nicht auf Teufel komm raus meint, man müsste da jetzt irgendwas einen Stempel aufdrücken, was schon perfekt ist. So, ne?
Nee, ich habe das, wie ich das formuliert habe, war so ungefähr, das atmet total den Respekt von Taylor Hawkins. Und es gibt Arrangements, die einfach jetzt quasi auch das total so respektieren. Und genauso gibt es natürlich Arrangements, wo er, wie jetzt gerade, das war von der Foo Fighters Show, da dieses dieser iPhone-Ton, wo er machen darf, wie er will. Und dann zum Beispiel, warum ich das jetzt in der Reihenfolge gemacht hatte, dieses, das ist eine Nine Inch Nails Drumpart, den Dave Grohl auf dem Studioalbum gespielt hat. Also es war so eine Hommage an die Hommage.
An den Chef.
Ja, genau.
Geil.
Und wenn du das Video dazu siehst, das war die zweite oder die dritte Foo Fighter Show, die er überhaupt gespielt hat. Und da hat er das erste Mal so ausgepackt und du siehst die Reaktion einfach vom Chef.
Ja.
Das wird auf jeden Fall sehr geschätzt, wenn er da mal irgendwie auf den Putz haut. Und das kann er halt auch. Er kann halt sehr viel, sehr gut. Ja. Damit möchte ich schließen, von meiner Seite zumindest.
Genau, also ich denke, wir haben hier zwei Musiker gesehen, die sehr, sehr breit aufgestellt sind. Ja. Und deswegen kloppt euer ganzes Schubladen- und Genre-Denken in die Tonne. Es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik. Und dabei ist das Wichtigste:
Hauptsache groovt und knallt. Nicht schlecht.
Da habe ich jetzt eine Stunde drüber nachgedacht.